Guten Morgen miteinander. Mein heutiger Taggast kommt aus Hombrechtiken, ist mit der Angela verheiratet und pensionierter Druckereiunternehmer. Er hat in den letzten 20 Jahren nicht nur damals seine eigene Druckerei umweltfit gemacht, sondern mit dem Engagement auch dafür gesorgt, dass in der Druckereibranche Diskussion und auch Veränderungen zustande sind in Bezug auf Klima und Umwelt. Bitte begrüßen mit einem warmen Applaus den Erwin Oberhänsli. Darf ich dich bitten?
Guten Morgen.
Wie immer beim Sonntagstag kommen zuerst zu der Person ein paar Fragen und sind immer die gleichen. Und wir haben abgemacht, wir sagen uns du und wahrscheinlich sagen wir uns dann alle auch du nachher. Erwin, wer bist du?
Zuerst möchte ich mich bedanken für die Einladung. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich habe relativ einen schwierigen Einstieg in der Jugendzeit. Ich mag mich erinnern, in der Primarschule habe ich relativ früh gelernt, was Mobbing heisst. Ich mag mich erinnern, zwei Klassenkolleginnen, Kameradinnen, die ja grösser sind in diesem Alter wie Buben, die haben mir gesagt, hast du deine Flugstunden schon eingezogen heute, weil ich abstehende Ohren hatte. Das war nicht so gut für den Selbstwert. Dann habe ich selber gemerkt, dass ich ein Problem habe mit den Farben. Partielle Farbenblindheit. Das hat mich stark beschäftigt, weil ich als Junge denke, ich bin dümmer als die anderen, die alle Farben kennen. Das hat mir zu arbeiten gemacht. Und so muss ich sagen, hat mir aber, wenn ich zurückschaue, hat mir das auch viel verholfen, nach dem weiteren Leben, dass eben das dann so rausgekommen ist, wie es rausgekommen ist. Ich hatte auch schlechte Noten durch das. Ich hatte Angst vor den Leuten, ich hatte Prüfungsangst. Ich habe aber gespürt, ich kann gut zeichnen. Es ist ein bisschen schwierig dann mit den Farben einmal geworden. Und ich bin sportlich gut. Und im weiteren Leben habe ich dann gemerkt, ich tue stark vernetzt denken. Ich denke lieber proaktiv als aktiv. Und so abschließend kann ich auch sagen, etwa vor einem Jahr, zwei, hat mir ein ehemaliger Unternehmer, Druckkollege, gesagt, weißt du, jetzt ein bisschen höflich ausgedrückt, ich habe nicht so Freude an dir. Dann habe ich gefragt, wieso? Ja, du hast mich so unter Druck gesetzt, weil mit deinen Umweltzeugen, so wie du es gesagt hast, haben sie Kunden auf mich und gesagt, wenn du nicht anfängst zu produzieren, wie der Erwin Oberhänsli und sein Team im Zollikon Berg, dann muss ich dir den Auftrag wegnehmen. Dann habe ich gesagt, das ist eigentlich nicht so schlecht. Dann sagte er, eins kann dir aber sagen, du hast recht gehabt. Und das hat mir dann wieder eine extreme Motivation und Freude gegeben. So Sachen erlebe ich heute noch viel.
Wo bist du aufgewachsen? Und was hat dich allenfalls auch stark geprägt?
Aufgewachsen bin ich geboren in Basel. Mein Vater war Betriebsleiter von einer Druckerei dort und hat gedacht, ich will selbstständige Druckerei führen. Wir sind dann in Zolliken Berg gekommen. Das ist in der Gemeinde Zolliken. Und geprägt haben mich die Väter, vor allem mein Vater, der ist natürlich, als er gehört hat, dass ich farbenblind bin, ist für ihn eine Welt zusammengefallen, oder? Der älteste Sohn. Er war ein super Fachmann und jetzt kennt er nicht einmal die Farbe. Vor allem im Blau, im grünen Rotbereich. Also alles, was Naturfarben sind, grün, braun, ocker, oliv, habe ich einen riesen Salat. Und der Vater war so deprimiert, hat dann gesagt, ich kann dich nicht einmal als Drucker brauchen. Oder? Und ich war da etwa 6, 7 gsi. Und dann habe ich gedacht, oh, das war ein Schlag, oder? Dann habe ich gedacht, ich muss einfach allen beweisen, dass man mich für etwas brauchen kann. Oder? Und das hat mich irgendwie, hat mich dann das geprägt, auch das Leben lang. Und das Zweite, was mich geprägt hat, der Vater auch, ich hatte schlechte Noten in der Primarschule. Und, ich habe gemerkt, ich habe Freude am Fußball. Ich habe dort auch Talent. Und dann bin ich zum Vater gegangen und habe gesagt, ich will in den FC. Und der Vater war ein starkes sportliches Vorbild für mich, auch sehr erfolgreich im Radball dazumal. Und er hat gesagt, nicht wie viele Väter eben den Fehler machen, zuerst bringst du gute Noten haben, dann reden wir wieder darüber. Er hat gesagt, mach du das, das tut dir gut. Und dann durch den Fußball, habe gemerkt, ich war talentiert, ich war dann gleich Captain von der Juniorenmannschaft. Andere haben mich schon da beim FCZ oder bei GC gesehen und so weiter. Und dann habe ich einfach gespürt, das tut mir gut. Ich bin dann nicht mehr so kränklich gewesen. Ich bin auseinander, ich bin körperlich dann stabiler geworden und habe plötzlich gute Noten gebracht. Und so ist es dann weitergegangen im Leben. Ich muss sagen, der Vater hat mich sehr gut geprägt. Also er hat mich nie körperlich geschlagen, aber wie man mit Wort auch kann, gefährliche Sachen machen, das sind ja auch Schläge. Aber ich hatte immer ein gutes Verhältnis mit dem Vater bis zum Schluss auch. Und ich weiss, ich sehe ihn im Himmel sogar. Und der dritte Vater ist der da oben, weil er hat mich nachher auf dem weiteren Weg hat er mir einfach immer wieder verholfen, oder? Gang den Weg, das ist ein guter Weg und so weiter. Und ich habe viel auch gebetet am Morgen und gesagt, du, ich habe da wieder eine Entscheidung. Und ich habe so wie einen Deal gemacht mit dem lieben Vater im Himmel. Und er hat gesagt, los, es ist so komplex alles in dieser Welt und ich muss als Unternehmer so viel und so schnelle Entscheidungen fällen. Ich habe gebetet, dass der erste Gedanke der Gedanke von ihm ist. Und das hat sich im Fall von mir hat sich das jetzt eigentlich noch sehr gut ausgewirkt. Was war der erste Gedanke gewesen? Viele haben gesagt, komm herauf mit dem, das hast du nie erfahren. Was war der erste Gedanke gewesen? Und den habe ich eigentlich in dem Sinn dann weiterverfolgt. Wo dann mein lieblicher Vater gestorben ist, ich habe durch meinen Vater immer so eine Geborgenheit, ein gutes Gefühl gehabt. Ich habe mich daheim gefühlt, wo der Vater gestorben ist, habe ich das Gefühl weiterhin gehabt. Ich musste, das ist jetzt der Vater im Himmel, der mir genau weiterhin das Gefühl gibt. Darum habe ich keine Angst vor der Zukunft.
Kannst du ein paar Sätze sagen, so zu deiner beruflichen, also beruflichen Werdegang oder so ein paar Stationen quer durch dein Berufsleben?
Also wie gesagt, die Primarschule war Horrorzeit. Ich habe dann mich dann aufgefangen, habe dann auch durch Lehren, die sehr von den Fähigkeiten, Gaben mich gefördert haben. Dann habe ich dann nach der zweiten Sek. In die Mittelschule, habe dann die Matura gemacht. Nach der Matura hatte ich dann eine Phase Militär auch gehabt, dort viel Führungserfahrung auch gehabt. Spannend war, sehr interessant, mit Lastwagen zu tun gehabt. Und nachher bin ich als Technikum auf Lausanne. Und parallel habe ich dann auch dort unten Fußball gespielt und habe eigentlich auch das Hobby und eigentlich das Berufliche können so pflegen. Und bin dann über ein halbes Jahr Aufenthalt in den USA. Bei einem Freund vom Vater, er war bei der IBM ganz oben, gewesen, habe ich ein Praktikum gemacht. Und nachher bin ich dann eigentlich immer im elterlichen Betrieb in Zollikerberg.
Also beim Fußball FCB könnte jetzt jemand brauchen wie dich, unternehmerisch und zukunftsorientiert denkend. Aber es war sicher gut, gewesen, wie es gekommen ist.
Ja.
Jetzt reden wir ja heute über das Klima. Was macht dich kompetent, um über das Klima und die Thematik zu reden?
Also die Reaktion von mir, die ich vorher gesagt habe, irgendwie hat er ja auch gesagt, du hast das gut gemacht. Was hat mich kompetent gemacht dazu? Ich bin so Step by Step drin. Ich musste ja in der Druckerei für die Strategie bin ich zuständig gewesen. Einerseits Marketing. Grundsätzlich ganz einfach, dass wir genug Aufträge haben. Genug Kunden, genug Aufträge und andererseits die passenden Leute dazu. Und ich habe gespürt, oder, ich muss einen Weg gehen. Ich bin über Qualitätsschiene gegangen. Ich konnte ja nicht können über Druckmaschinen, über Druckfarben kommen. Da hatte ich ja ein Problem gehabt. Und ich musste über Qualität, über Prozessoptimierung, bin ich dann plötzlich zu der Umwelt gekommen und habe Step by Step habe ich dort innen Erfahrungen gesammelt. Also bei der Qualität ist es darum gegangen, in erster Linie weniger Fehler machen. Und zwar in jedem Bereich weniger Fehler machen. Und wenn ihr einen Fehler macht, dann nachher schreibt das auf, dass der Partner nebenan nicht gerade wieder reinläuft. Wenn man eine neue Druckmaschine, einen neuen Prozess gehabt und so weiter. Und ich habe gemerkt, wenn es uns gelingt, die Fehler in den Griff überzukommen, dann machen wir mal das Allerbeste für die Umwelt. Und das geht dann Appell von euch, an jeden von euch. Macht einfach in dem, was ihr tönt, weniger Fehler. Und bleibt innovativ. Denkt, ich mache jetzt etwas, könnte man das besser machen? Ich habe eine Maschine, könnte man die besser gestalten? So entstehen Innovationen. Und so ist es das Massgebendste, was wir eigentlich machen zur Schonung der Umwelt. Und das hat mich dann fasziniert, den Qualitätsgedanken so, dass ich dann denke, indem man das aufschreibt, ist das ein erster Schritt in ein Qualitätsmanagement hinein. Und wir haben dann da ein System auch entdeckt, wo wir das dann eben auch mit Auditoren von externen uns begleitet haben. Jedes Jahr haben wir gesagt, und wie können wir uns für das nächste wieder einsetzen, um weniger Fehler zu machen oder mit besseren Prozessen schneller ans Ziel zu kommen. Und das heisst eben auch, sehr, sehr ressourcenschonend zu arbeiten. Und über Qualität konnte ich es eigentlich nicht so gut verkaufen können, aber das Qualitätsthema war beim Vater ein Thema, meinem Bruder ein Thema, weniger die Umwelt. Und ich habe dann gedacht, jetzt muss ich einfach unser Engagement irgendwie gut verkaufen nach außen. Und habe das Umweltthema drin genommen. Immer von der Umweltseite her habe ich argumentiert. Und das haben dann immer mehr Kunden auch gut gefunden. Und das habe ich einfach Step by Step habe ich das forciert und immer wieder Erfahrungen gesammelt.
Jetzt habe ich gelesen über dich, also natürlich ein bisschen gegoogelt, oder? Und dann findet man da Zeug. Es hat vor einigem Jahr in einem Artikel bist du als Komplize bezeichnet worden. Darf da mal das erste Bild haben? Ich habe da verschiedene Bilder mitgebracht. Der Komplize vom Zollikerberg. Was heisst das? Was haben die da wollen sagen über dich?
Also ich habe man weiss, wenn man ein Produkt hat, eine Idee hat, dann muss man das verkaufen. Und ich habe immer gesagt, auch wenn die Idee so gut ist und das Produkt, das tut sich nicht selber verkaufen. Also ist es wichtig, dass du quasi Komplizen hast, die dir helfen, ein Produkt oder eine Dienstleistung oder eine Philosophie zu verkaufen, die Umweltphilosophie. Und ganz kurze Geschichte, wie das gelaufen ist. Ein typischer Komplize war für mich einer, der hat einen Energieberater mir angerufen und gesagt, er gehört von uns, wir sind so gut unterwegs, ob wir mal unsere Firma können, ein bisschen durchleuchten. Er sagt 3 Tage bei uns. Ich habe ihn gefragt, was kostet das? Er sagt normalerweise 5'000 Franken. Er macht es aber zum halben Preis. Weil es sagen sich viele Unternehmer, die er angefragt hat, leider sagen sich verneinen, verweigern. Und ich habe gesagt, ich mache das. Dann sehe ich so viele Firmen rein, der kann mir sicher ein paar gute Tipps geben. Und nach 3 Tagen ist er gekommen und gesagt, das ist genial. Die Leute stehen hinter mir. Das war für mich ganz wichtig. Stichwort Betriebsblindheit, oder wenn man immer im eigenen 4 Wänden ist, dann denkt, hat man nicht, weiss man nicht, was draussen läuft. Er hat gesagt, die Leute stehen hinter dir. Viele Sachen sind gut, dort und da könnte man ein bisschen optimieren. Ich habe immer gesagt, los, wenn die Mehrinvestition nach einem Jahr, 2 sich lohnt, dann machen wir es gerade. Und so haben wir noch optimieren und dann ist er noch etwas, sagen wir mal, aufgefallen. Ich habe noch von der Buchhaltung die Stromrechnung verlangt und da stimme ich etwas nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, was muss ich machen? Er sagte, du musst nichts machen, ich mache das. Er hat dann mit der Gemeinde Kontakt aufgenommen und herausgefunden, dass die fälschlicherweise Fixkosten wegen einer neuen Maschine 2-mal bei uns verrechnet haben, weil sie einen 2. Stromanschluss an unser Haus, an Liegenschaft haben müssen bauen. Er hat gesagt, ach so. Und dann habe ich gesagt, was macht das aus? Und sagte, im Jahr 5'000 Franken, und das waren 3 Jahre gewesen. 15'000 Franken. Also es ist extrem interessant, wie eben eine Investition, das gehört mehr Kosten, plötzlich eine Chance haben. Darum habe ich das Argument überhaupt nicht. Die Umwelt ist viel zu teuer. Es gibt dermassen viele Möglichkeiten, wenn man mal auf der Schiene ist. Das ist mein erster Komplize geworden, weil ich habe natürlich mit meinen Kunden immer wieder das Thema Kosten gehabt. Dann müssen beim Spital Zollikerberg antraben, die Visikarten sind zu teuer. Und ich habe ihnen gesagt, wenn wir für euch alle Drucksachen können machen, zum Beispiel auch für die verschiedenen Altersheime, die ja unter ihrem Hut sind, dann nachher, und das, auch die Drucksachen machen, wie Patientenbroschüre, Imagebroschüre und so weiter, dann schenke ich euch die Visikarte. Aber wenn ihr wirklich Geld sparen, da habe ich ihm die Geschichte erzählt von meinem Energieberater, die sind ja im Zollikerberg, der Energieberater, also der Direktor dort, oder, der mit mir geredet hat, hat gesagt, so grosse Ohren gehabt, weil dem ist das wichtig, sich Kosten sparen. Er setzt sich ein, hat er sich den Energieberater im Spital Zollikerberg eingesetzt und hat dort herausgefunden, dass 3-mal über Jahre Fixkosten verrechnet worden sind. Und seitdem hat er mich dann nie mehr gefragt, wie sie Karten sind zu teuer und alle Drucksachen sind zu uns gekommen. Also das ist ein Beispiel, wie einfach extrem Chancen entstehen, wenn man mal auf einem Weg ist und der konsequent geht.
Jetzt, du bist ja Christ. Würdest du deine Gottesbeziehung bezeichnen?
Also ich habe früher am Sonntagmorgen immer ein bisschen Fußball gespielt, bin froh gewesen, der Mutter können sagen, ich habe Fußball, muss nicht in die Kirche, ich bin katholisch erzogen worden. Und ich habe dort, muss ich ehrlich sagen, habe ich, das ist sicher am Pfarrer gelegen, und dort, wo ich dieser Denomination, habe ich einen Gott kennengelernt, wo ich Angst hatte. Respekt, Angst, oder? Und ich habe einfach ein Problem gehabt. Dann habe ich bis 38 nichts mehr wissen von Gott. Und dann habe ich einen liebenden Gott kennengelernt. Und das ist eine spezielle Geschichte, das ist über eine Frau gegangen, die Lehrerin war, ein Schüler, der in so eine Kirche gegangen ist. Sie hat mir erzählt und ich habe meiner Frau gesagt, das interessiert mich, dem gehen wir nach. Und seitdem habe ich einen liebenden Gott, bin mit dem unterwegs und ich habe vorher einleitend auch gesagt, ich orientiere mich immer bei Gott bei schwierigen Entscheidungen und im Gebet. Und wenn ich am Morgen gehe Velofahren, muss ich jetzt im Alter ein bisschen etwas für Fitness tun, dann danke ich vielfach für das schöne Wetter, auch die Phase, die ich jetzt gegnet habe, das tut der Natur so gut, wir wissen ja nicht, wie der Sommer wieder wird, trocken und so weiter. Und ich habe eine wunderbare Gottesbeziehung, es ist wirklich wie ein Vater, der einfach jetzt immer da ist, präsent ist.
Gehen wir mal über zum Thema noch stärker zum Klima. Ich habe da noch mal ein Bild mitgebracht von einer Druckerei, irgendwie die NZZ oder der Tagi läuft da über das Förderband. Du hast ja Druckerei geführt, deinen Druckereibetrieb auf Nachhaltigkeit umgestellt. Wie bist du eigentlich auf das gekommen? Ist es nur der Unternehmensberater gewesen, dort, der mal durchleuchtet hat? Oder hat es noch andere Gründe gegeben?
Also, ich habe ja vorher noch gesagt, ich habe wegen der Farbenblindheit habe ich die Verantwortung habe über Druckerei. Das wäre ja wie wenn ein Vegetarier eine Metzgerei führen würde. Geht ja eigentlich nicht. Das ist ein No-Go. Und ich habe gedacht, ich muss die Firma in eine gute Zukunft führen. Ich bin auf das Thema Qualität und dann Umwelt gekommen. Und so ist, dann das, ist das dann entstanden. Und dann sind wir die erste Druckerei gewesen, die ein Qualitäts-Umweltmanagement-System hatte. Und das habe ich immer nach dem Motto, tue Gutes und sprich darüber, habe ich das meinen potenziellen Kunden natürlich weitergegeben. Weil mir ist es ja um Aufträge auch gegangen. Und dann nachher ist es dann sogar so weit gekommen, dass plötzlich ein Student mir angerufen hat und gesagt, ja, wir haben da Umweltmanagement, Ökobilanzierung. Dort ist es eigentlich darum gegangen, dass ich herausfinden wollte, welche Prozesse verursachen den meisten und die grösste Umweltbelastung. Und eine Ökobilanz ist eigentlich wie eine Finanzbuchhaltung, wo man einfach die Kosten aufführt in Franken und bei der Umwelt, Ökobilanz tut man die Umweltbelastung in Umweltbelastungspunkte aufführen. Und dann weiss man genau, wo man den Hebel ansetzen muss, wo man die meisten Auswirkungen wieder hat. Und die Studentin hat dann einen ganzseitigen Artikel im Tag gebracht über uns, die Umwelt, auf dem Managertisch der Druckerei Feld-EKG. Und das hat dann eben nach dem Motto «Tue Gutes und lass darüber sprechen» gerade wieder ausgelöst, dass viele auf uns zukommen sind. Was ist denn eine Ökobilanz? Wir müssen einen Vortrag halten an diesem Moment, bei dieser Agentur, bei diesem potenziellen Kunden. Und dann ist eben auch wieder schön, ist dann wieder entstanden, dass 20 Jahre später mir eine Frau angerufen hat, gesagt, mögen Sie sich erinnern, vor 20 Jahren sind Sie bei uns in der Agentur gewesen, ich war dort Stift gewesen, jetzt bin ich verantwortlich für die Agentur da und das hat mich so fasziniert, was Sie erzählt haben, ich will mit Ihnen zusammenarbeiten.
Jetzt, wenn du so ein bisschen Pionier gewesen bist damals, eben vor 20, 30 Jahren, hat man ja noch nicht so wie heute über das Klima diskutiert. Du hast angefangen, das thematisieren. Ich nehme an, da hat es nicht nur Freunde gegeben, sondern da hat es verschiedene Hochs, natürlich eben Erfolg, aber auch verschiedene schwierige Situationen gegeben.
Ja, ich meine, als ich da gekommen bin mit dem Thema, hat es natürlich einen Haufen gesagt, angenommen natürlich bei den internen Leuten, wie meinem Bruder, der gesagt hat, los, es bringt nichts, das kostet ja nur Geld. Oder? Und durch das Step und Step vorgehen, hat er gespürt selber, dass es etwas bringt, dass wir plötzlich gute Zahlen haben, gute Cashflows und so weiter, dass wir die Möglichkeit haben, in neue Maschinen zu investieren, oder? Dass wir das auch haben, selber finanzieren können. Also er hat dann das relativ schnell gemerkt. Und so, dann hatte ich immer mehr Kunden, gehabt, vor allem Banken, Versicherungen, die entsprechenden Labels auch haben wollen. Und dann nachher durch unser Engagement selber haben wollen Werbung gemacht. Wir arbeiten mit der Druckerei Feld-EKG und wir haben dann den Label auch wollen, unbedingt drauf. Das habe ich gemerkt. Und dann hat es natürlich in der Politik auch wieder Widerstand gegeben, die gesagt haben, ja, das kostet. Also am Anfang war es so, einige haben gesagt, das ist. Klima, das war wie es früher war. Man hatte schon früher Phasen, in denen es warm war. Das kann nicht menschengemacht sein. Die gleichen sagen aber heute, akzeptieren, dass es menschengemacht ist. So haben wir schon Höchst und Tiefst gehabt. Aber ich muss sagen, dass, wenn ich zurückschaue, habe ich natürlich immer direkt auf die Leute gegangen und habe das auch gespürt, wo begeistert waren von unserem Weg. Ich bin dann bewusst in die Netzwerke hinein. ÖBU, ökologisch bewusste Vereinigung, wo eben eine Zürich-Versicherung, ein ABB, all die Cracks, die man heute wieder gehört, die da gut unterwegs sind. Und die haben dann plötzlich gesagt, ja, in diesen Arbeitsgruppen. Wir haben eine Umweltökobilanz, ich habe eine Ökobilanz. Es ist eigentlich eine Neuerung, dass wir im Druckbereich zusammenarbeiten. Und so habe ich einfach ganz gezielt gedacht, nicht Zeit verloren mit denen, wo ich gewusst habe, da komme ich jetzt wieder einen Tiefschlag über, sondern bin eigentlich gezielt nur mit diesen Leuten unterwegs gewesen. Und da habe ich auch den Wind von hinten gespürt, wo mich unterstützt haben.
Hat in dem Unternehmerleben und in den verschiedenen Herausforderungen, die du da gehabt hast, deine Gottesbeziehung eine Rolle gespielt?
Ja, ich sehr stark. Also ich habe ja vorher gesagt, das Gebet ist ja extrem wichtig. Mhm. Ich habe manchmal sicher auch herausfordernde Entscheidungen fällen. Ich habe gedacht, du Gott, du weißt ja, und die Zeit war knapp gewesen. Ich bin dann joggen, habe geschaut oder Velo fahren und habe gesagt, los Gott. Das ist ein Thema, wo ich jetzt, wenn ich zurückkomme, muss ich da eine Lösung haben, eine Antwort haben. Und dann vielfach bin ich betend auf dem Velo gewesen und am Schluss habe ich gewusst, wie es weitergeht. Und ich habe gewusst, das ist der Heilige Geist, der mir wieder eine neue Trasse auflegt, wo ich jetzt fahren kann und keine Angst muss haben, oder?
Jetzt habe ich da nochmal ein Bild mitgebracht von der Weltkugel. Wie schlimm steht es aus deiner Sicht mit dem Klima? Sind wir 5 vor 12 oder 5 nach 12, wenn wir an die Zukunft denken und jetzt die ganze Debatte, die da losgegangen ist in den letzten Jahren? Wie schlimm steht es aus deiner Sicht?
Es kommt immer darauf an, was für ein Ziel das wir haben. Wenn ich jetzt sage, in Bezug 1,5 Grad Ziel, das mögen wir noch vertragen, das schaffen wir nicht mehr. Also dort ist es auch ab 12, oder? Viele sagen 2 Grad Ziel jetzt, aber dann müssen wir jetzt vorwärts machen, und zwar dringend vorwärts machen. Nur zum Sagen, also schon vor 20 Jahren habe ich mit Wissenschaftlern Kontakt gehabt, Thomas Stocker zum Beispiel, nahe, viele Diskussionen im Austausch. Er hat als Wissenschaftler im IPCC, macht er ja auch mit, und er hat gesagt gehabt, es ist 5 vor 12 vor 20 Jahren und es ist einfach nichts passiert, es ist jetzt sehr lang sehr ruhig gewesen. Vordergründig, aber in den Firmen, muss ich sagen, das macht mich auch, ist extrem viel passiert. Oder man hat jetzt gerade gehört, der Clubsendung, dass die Firmen jetzt sich verbessert haben um 14%. In 2030 müssen sie auf 50% CO2 reduzieren und auf 2050 auf 0% klimaneutral sein. Ich habe das Gefühl, auf deine Frage, wir werden eine Anpassungsstrategie müssen fahren. Und dort bin ich einfach der Meinung, das könnte unter Umständen sehr teuer werden. Oder man sieht jetzt auch in der Schweiz konkret, wo wir, die Wissenschaftler sagen, wir haben im Vergleich zu anderen eine massive Klimawärmung von 4 Grad. Das heisst konkret, der Tourismus wird das merken, Skifahren, oder? Also man kann es ja nur lesen, man muss das gar nicht gross argumentieren. Oder dann nachher die Stabilisierung der Masten bei den Seilbahnen und so weiter. Und Permafrost ist natürlich das Thema. Und das kostet alles Geld. Das müssen wir ja alles irgendwie, müssen wir die Bevölkerung schützen vor diesen Gefahren. Und viele auch in der politischen Szene sagen, ja, jetzt zum Beispiel in Bezug auf das neue Ziel, das kostet uns viel zu viel und so weiter. Und blenden total aus, dass der andere Weg, der Anpassungsweg, uns extrem teuer wird kommen.
Geht halt langsam. Bis man es dann merkt oder bis es richtig wehtut. Jetzt habe ich da nochmal ein Bild mitgebracht, sieht man auch eben in den Medien. Und man redet von sogenannten Klimasünder. Und wir sind ja gut in dem, dass man so ein bisschen Schwarz-Peter zuschiebt und sagt, ja, es ist Druckereibranche oder jetzt ist es die Landwirtschaft oder mit den Abstimmungen oder wer auch immer. Also man schiebt irgendwelche Branchen den Schwarz-Peter zu. Was würdest du sagen, wer muss wo wirklich etwas ändern, dass es besser wird? Wenn man es mal so plakativ sagen kann.
Also wir alle. Ich habe ja gesagt, wo wir eigentlich anfangen können, ist bei uns selber schauen. Weniger Fehler machen. Wenn ich schaue, oder, wo sind die grössten Posten, dann sieht man schon bei der Frage, bei der Energiebeschaffung. Fossile Brennstoffe, oder? Seit 150 Jahren ist der Menschheit nichts besser in den Sinn gekommen. Einfach das die fossilen Benzin und Diesel und Gas von politisch ganz schwierigen Gebieten zu befördern. Also im Gas ist es vor allem der Putin und im Benzin ist es vor allem der Nahe Osten mit Saudi-Arabien. Das sind ja politisch sehr instabile Gebiete. Oder? Und da ist wir in einer unglaublichen Abhängigkeit. Und dort müssen wir unbedingt schauen, dass wir, weil wir in der Schweiz keine Ressourcen haben, außer dem Wasser, oder? Und eine gewaltige Chance haben. Und was wir als Ressourcen haben, wir haben den Prä, wir haben eines der besten Schulsysteme weltweit, wir haben gute ETHs, gute Unis. Es gibt nur die Möglichkeit, innovative Produkte und Dienstleistungen und so in alternative Energie zu gehen. Das ist einmal der Wärme-Energiebereich. Dann ganz wichtig ist auch Bau und Industrie. Ich habe gesagt, die Industrie die ist nicht so schlecht unterwegs, aber sie müssen forciert Anstrengungen ergreifen, dass auf das Ziel 30-50% runterkommen. Beim Bau ist der Beton ist natürlich schwierig, dann kommt gerade wieder Holz ins Spiel, wäre auch gute Alternativen auch. Dort müssen wir denken. Dann ganz wichtig ist zum Beispiel auch Landwirtschaft. Wir wissen, wir essen viel zu viel Fleisch, wir sollten dort runterfahren auch, dass man dort einfach auf andere Möglichkeiten geht, weil eben in der Viehwirtschaft oder die halt viel Gase von sich geben, in Form von Methan auch, das ist eigentlich ein CO2-Äquivalent. Und dann ganz wichtig auch die Mobilität. Das nützt eigentlich nicht viel, wenn man, ich finde es gut, einen Tesla zu kaufen, Elektroauto zu kaufen, aber die Mobilität müssen wir viel, viel weiter denken, dass man die Städte einfach von diesen Autos, diesen Blechlawinen ein bisschen befreien. Und da geht es halt sehr stark in ÖV, andere Mobilitätssysteme, wo man einfach sagen kann, das ist wieder es lohnt sich wieder in der Stadt zu leben, ohne da nur verstopfte Garagen und Autos zu sehen.
Wo wir vor einiger Zeit einmal das Thema miteinander so ein bisschen diskutiert haben, hast du gesagt, die ganze Klimageschichte ist, wir haben ein Systemproblem. Also ich habe mir überlegt, ja, könnte man das besser zuordnen? Ist es ein Kapitalismusproblem oder ein Wohlstandsproblem? Oder was ist es denn für ein Problem? Was steckt denn für ein Grundproblem dahinter? Du hast damals das Stichwort braucht mir ein Systemproblem als Gesellschaft. Was meinst du mit dem?
An und für sich ist es ein Mix, wir haben viele Systemprobleme. Wir haben zum Beispiel keine Kostenwahrheit. Oder? Man sollte ja alle Tätigkeiten, die man macht, sollte man irgendwie CO2 bepreisen. Und zwar immer von der Wiege zur Wiege. Kreislauf denken, man macht ein Produkt und sollte das eben berechnen, was kostet sie in der Herstellung, was kostet sie in der Verwendung, was kostet sie in der Entsorgung, was kostet sie bis aus dem Produkt wieder ein neues Produkt. Und wenn man das alles machen würde, könnte man wirklich beim marktwirtschaftlichen System bleiben. Ganz wichtig ist aber dann, welches marktwirtschaftliche System. Und da bin ich, es gibt einen nachhaltigen Kapitalismus, das heisst, nachhaltig heisst wirtschaftliche Verantwortung, wir können nicht in Schönheit sterben. Also wenn ich in Zukunft sehe, die ganz links, die gegen alles sind, sie sind gegen die Windräder, sie sind gegen Wasserkraft in Bezug auf Erhöhung der Stausee und so weiter, das geht nicht. Wir müssen den Kompromiss eingehen, dass wir gerade in der Schweiz eben in dieser Richtung vorwärts machen können. Das heisst, Umweltverantwortung, aber nicht in Schönheit sterben. Wirtschaftliche Verantwortung auch, dass wir eben das Kreislaufdenken reinnehmen und auch dort zum Beispiel sagen, wir gehen sehr stark in die Innovationen hinein und fördern das auch fördern mit Anreizsystemen. Und das ist eigentlich das, was jetzt die Abstimmung zeigt. Das ist eigentlich ein Versuch, das zu fördern, dass wir die Innovationskraft in der Schweiz erhöhen können. Und dann haben wir soziale Verantwortung. Wenn man sieht, oder, wie könnte man die Probleme auch finanziell lösen, und man weiss, dass 2% der Weltbevölkerung über 50% des Vermögens verfügen, dann haben wir da ein gewaltiges Systemproblem. Und dort müssen wir den Hebel ansetzen. Und ich weiss von vielen ganz, ganz reichen Leuten, die jetzt während der Corona-Zeit massiv reicher geworden sind, wegen der Aktien, sagen, wir zahlen viel zu wenig Steuern. Die haben ja eigentlich auch nichts davon, wenn die Welt vor den Hund geht. Und sie haben einen Haufen Milliarden auf der Seite. Sie sind eigentlich auch, die wären eigentlich auch bereit, da ein bisschen mehr jetzt zu bringen. Aber ich sehe da zu wenig. Es gibt ein paar Superreiche in Amerika, die jetzt versuchen, da ein bisschen eine Vorreiterrolle zu spielen. Und dort habe ich Hoffnung, dass eben auch etwas geht.
Das heisst, es ist ziemlich komplex. Ja. Nochmal auf ein Thema, das man ja dauernd auch jetzt in den Medien diskutiert. Das ist so ein bisschen, ich habe da auch noch ein Bild mitgebracht, die CO2-Reduktionsthematik. Also CO2-neutral zu werden oder auf Null runterzufahren. Könntest du am Beispiel, an einem konkreten Beispiel erklären, jetzt zum Beispiel am Beispiel von deiner Druckerei, wie könnte die Schweiz bis, sagen wir mal, 2050 klimaneutral werden oder CO2-null?
Also wir haben ja das Klimaneutral-Drucken eingeführt in der Schweiz und haben da eben andere ein bisschen unter Druck gesetzt, aber heute, mittlerweile können das viele Drucker anbieten. Was ist das genau? Also man redet von Reduktionsmassnahmen, dass man einfach sucht, man hat Prozesse im Griff, man macht weniger Fehler, man hat bessere Maschinen, man bringt einfach von Jahr zu Jahr für eine gleiche Drucksache CO2 durch interne Massnahmen bringt man oben runter. Und der Rest, den ich jetzt nicht beeinflussen kann, das ist, wenn ich eine Maschine einkaufe, wird im Ausland produziert. Es gibt keine Schweizer Maschine, praktisch keine, ganz wenig. Aber die wir brauchen, dann kommen wir vor allem aus dem Bereich Deutschland. Dann hat man das berechnet, welches CO2 wird emittiert für die Herstellung dieser Druckmaschine. Und hat das im Druckprodukt, das wir produziert haben, eingerechnet. Und für den Rest haben wir kompensiert. Also man hat reduziert, das, was wir haben können, und man hat kompensiert, was wir nicht haben können. Und das hat man gemacht, etwas ganz Raffiniertes, weil viele politisch haben auch gesagt, ja, es bringt ja nichts, wenn wir hier in der Schweiz als kleines Land etwas machen. Wir im Vergleich zum Ausland sind wir nur 2%, die Verantwortung haben für den CO2-Ausstoß. Vor allem die Drittwelt müsste jetzt anpacken, aber die Drittwelt hat das Know-how nicht und sie haben das Geld nicht. Und genau dort setzt der Emissionshandel an. Und wir hatten zum Beispiel ein Produkt gehabt, wo wir kompensiert haben, indem wir am afrikanischen Staat den Leuten die Möglichkeit gegeben, dass die nicht mehr einfach für das Mittagessen das Fleisch verbrennen, mit Pneu oder mit Benzin, haben sie es angezündet und haben auf ihre Art versucht, wie können wir jetzt das Fleisch garen und bröteln, haben wir gesagt, wir liefern das Know-how für Solarkochen. Und die Solarkochen hat man einfach über die Kompensationsprojekte finanziert, hat ihnen auch müssen die Instruktion geben, das hat alles Geld gekostet. Dann sind die in der Lage, natürlich ihr Fleisch dort zu garen, den Morgen lang. In dieser Zeit hat niemand müssen dort sein und das überwachen. Die haben können an die Arbeit gehen. Und das ist sogar so weit gegangen, Learning by Doing oder Hilfe zur Selbsthilfe, dass man denen in Afrika gesagt hat, und ihr, wir liefern nur den Solarpanel, zeigen euch, wie ihr die Geräte zusammenstellen. Und dann sind Unternehmen entstanden, die dann wieder geschaut haben, dass das zum Schneeballeffekt kam. Und das sind ganz raffinierte Projekte, wo man geholfen hat, das CO2 eben bei ihnen ohne zu reduzieren, weil man ja immer redet, alle müssen etwas machen auf dieser Welt. Und darum ist der Emissionshandel ist extrem spannend und interessant. Und wir in der Schweiz geben ja auch im Ausland immer wieder Geld. Das könnte man jetzt verknüpfen mit so Vorgaben, machen sinnvolle Projekte daraus. Wenn wir euch schon Milliarden dann geben, dann schauen wir, dass wir eben gerade sozial- und umweltgerecht dort unten wieder Sachen beeinflussen.
Was passiert, wenn man das nicht anbringt bis 2030, 2050?
Ich habe gesagt, dann wird es sehr teuer. Und vor was ich Angst habe, ist politisch. Der Druck wird dermaßen zunehmen vom Ausland wegen Pariser Abkommen. Jedes Land weltweit ist verpflichtet, CO2 zu reduzieren. Und wenn die Schweiz als eines der reichsten Länder das nicht schafft, jetzt nicht einmal, ganz wichtig, bei dieser Abstimmung ein Okay gibt, das Signal, das wir weltweit aussenden, das ist verheerend. Und von dort her habe ich einfach das Gefühl, es ist extrem wichtig, dass jetzt das durchgeht, dass wir diesen Weg weiterhin gehen können. Und wenn das nicht ist, dann kommen wir in eine Diktatur hinein. Von dem habe ich Angst, Ökodiktatur, die ähnlich wird sein, wie wir das jetzt erlebt haben mit diesen Corona-Massnahmen auch. Weil wenn wir es jetzt wirklich richtig anpacken, dann können wir eben marktwirtschaftlich das anpacken und nicht via Diktatur, dass es fast sozialistisch dann abläuft. Und von dem habe ich Angst. Also es ist ganz entscheidend, dass wir da richtige Weichen stellen.
Ich habe auch noch mal ein anderes Bild mitgebracht, links und rechts, so ein bisschen, das soll darstellen. Die einen reden von einer Klimalüge und sagen, es ist gar nichts. Hört mal auf, so blöd zu tun. Und die anderen sagen, die Welt geht jetzt gerade unter, es ist ganz schrecklich. Also auf der einen Seite sagt man, alles fake. Und auf der anderen Seite hat man eine wahnsinnige Krise. Wie kommen wir als Gesellschaft aus dem Dilemma raus, von dem Schwarz-Weiß? Obwohl wir alle ja wissen, irgendwie müssen wir ja etwas machen, aber wir kippen gerne so Schubladendenken und Schwarz-Weiß-Denken. Wie kommen wir als Gesellschaft aus dem raus?
Also gut, du gute Vorbilder, oder? Ich erzähle jetzt mein Beispiel, aber ich kann euch sagen, es hat extrem viele innovative Unternehmen, die unglaublich gut unterwegs sind. Und ich sage sogar, wenn jetzt Klimawandel nicht einmal ein Problem wäre, als Firma geht es ja darum, wo sind meine zukünftigen Kunden, wo habe ich eine Chance überhaupt, mein Unternehmen in eine gute Zukunft zu führen und Arbeitsplätze zu halten. Und unabhängig, wir hätten gar kein Klimaproblem, aber der Druck für bessere Produkte, nachhaltig hergestellte Produkte, nachhaltig hergestellte Dienstleistungen wird dermaßen nachgefragt werden, dass der Erfolg fast nicht zu verhindern ist. Aber die es erkennen, oder? Die werden Erfolg, und die es nicht erkennen, die werden wegfallen. Vor allem die auch sagen, das bringt nichts und das kostet nur und. Ich glaube, es läuft nur über das. Die Bibel hat ja auch noch eine Antwort, oder? Bei der Bibel ist es so, dass sie redet von Titze, im Offenbarung 6 und 7, Titze-Phasen werden zunehmen. Die Frage ist, wo ist das weltweit überall? Merken wir das in der Schweiz genauso wie am Nordpol oder am Südpol oder x-wo auf dieser Welt? Weil was ja, gerade jetzt, wo es wieder ein bisschen kühler war und ein bisschen regnerischer war, höre ich schon wieder Stimmen, die sagen, ja, und ihr mit eurem Klimawandel und. Vergisst aber, dass zum Beispiel ganz an einem anderen Punkt auf dieser Welt seit Monaten nie mehr geregnet hat. Und normalerweise regnet es dort, Monsunregen. Also jetzt Taiwan, oder? Die haben ein gewaltiges Problem, oder? Und ja, wir müssen ja Problem weltweit angehen. Wir sind wie ein kleines Dorf geworden auf dieser Welt. Und man sieht einfach auch, wenn wir jetzt in der Schweiz einen kühlen Sommer haben, wir werden mit Sicherheit eines der wärmsten Jahre wieder haben bis Ende Jahr weltweit gesehen.
Die ganze Klimathematik hat auch noch ein anderes Bild. Ist so, wenn man die Zeitung liest oder auch auf der Straße schaut, was passiert mit den Demos und so, das wird fast so etwas wie eine religiöse Geschichte, eine religiöse Frage. Warum ist das so? Was wäre deine Sicht?
Also es ist ja eigentlich nicht noch perfid, das CO2-Gesetz, das wir abstimmen müssen. Ich bin nicht sicher, ob das durchkommt. Das hat auch viele Junge, die eben dagegen sind, weil es ihnen viel zu wenig weit geht, oder? Und das ist also unglaublich, oder? Und ja, die sind ja frustriert, weil sie sagen, man müsste viel schneller und viel vehementer vorgehen. Und das ist, wir können die Leute nicht überfordern, wir müssen einen guten Weg haben. Da höre ich aber wieder Stimmen, die sagen, gerade aus der christlichen Szene, auch schon an mich gedreht worden sind, ist, wir müssen nicht die Schöpfung arbeiten, wir müssen den Schöpfer arbeiten. Und ich kann euch sagen, ich tue jetzt Bilder malen, obwohl ich farbenblind bin. Aber ich habe gelernt, auszudrücken, dass es gel und blau grün gibt und dass es rot, gel und blau braun gibt. Und so kann ich relativ gut mit einem speziellen Stil, habe ich relativ guten Erfolg mit den Bildern. Und das Schlimmste ist, nicht wenn mir einer sagt, weißt du, deine Bilder gefallen mir nicht. So was, oder? Es ist ja logisch, mir gefallen auch nicht alle Bilder. Aber schlimmer ist, wenn er das Bild kaputt machen würde. Und was machen wir eigentlich? Gott, der Schöpfer, hat uns eine Schöpfung gegeben, wo wir verantwortlich umgehen müssen. Und viele machen einfach, sind sich das nicht bewusst, dass wir auch den Gott Schmerzen hinzufügen, indem wir einfach dermaßen umgehen mit dieser Welt weltweit. Und ich kann es nur an meinem Beispiel von den Bildern ein bisschen erzählen, wie das ist. Und darum ist es nicht, sehe ich es nicht als Glaubensfrage, sondern es ist eine sehr, sehr eine ernste Frage, die wir ernst nehmen müssen. Und mir geht es vor allem auch um die Schöpfung. Ich gehe viel Velo fahren morgen und danke, wie jetzt im Frühling wieder alles kommt und blüht. Das ist ja ein Wunder. Und mache so die Verbindung an und für sich auch zu Gott, unserem Schöpfer.
Vielen Dank mal bis dahin. So, wir haben verschiedene Themen angerissen. Es ist natürlich unmöglich, zum da ausholen und vertiefen. Ich schlage vor, dass wir uns ein paar Minuten Zeit nehmen am Tisch und mal darüber reden, was löst das bei mir aus. Ich habe da noch zwei Fragen aufgeschrieben oder zwei so ein bisschen Impulse, die ihr auch vielleicht könntet aufnehmen am Tisch. Aber ihr könnt auch darüber reden, was interessiert mich jetzt bei dem, was ich da gehört habe. Ihr werdet nachher ein Plenum aufmachen und dann kann man Fragen stellen oder noch andere Themen einbringen. Es ist natürlich unmöglich, heute Morgen alles abzudecken, aber vielleicht können wir dann noch mal ein bisschen, weiter gemeinsam denken. Lass uns so ein paar Minuten jetzt am Tisch einmal da verarbeiten, was wir da gehört haben und oder eben über die zwei Fragen mal austauschen. Gut, wir machen, glaube ich, da mal einen Punkt. Danke vielmals. So wie immer am Schluss erwarten wir vom Talkgast, dass er noch so ein bisschen einen Schlussimpuls setzt, einen Ermutigungsimpuls, sage ich dann amix. Was ist deine Message, Erwin?
Ich sehe, es hat viele junge Leute hier drin, oder? Und ein Junge fragt sich ja auch mal, das war bei mir auch, was mache ich überhaupt für einen Beruf? Und ich sage einfach, es gibt nur eins. Schau in dein Herz, wie hat dich Gott begabt von den Fähigkeiten, von den Talenten, für was kannst du dich begeistern? Und dann heisst es nur eins, ich mache etwas, wo ich Freude habe, wo ich gut kann, wo ich den Plausch habe. Und ich mache es mit Begeisterung und ich mache es mit dem Qualitätsgedanken. Wenn ich etwas mache, versuche ich es immer besser zu machen, dann wird man ein wertvoller Mitarbeiter. Und wenn ich die Umwelt noch berücksichtige mit dem, tue ich auch etwas für die Firma, weil die Firma wird Erfolg haben. Und jeder Unternehmer, der jetzt schwenkt in diese Richtung, ich will in Zukunft noch Erfolg haben, denkt in dieser Richtung. Wie kann ich meine Firma optimieren, dass der Umweltgedanke auch ganz selbstverständlich ist? Und wenn ich von der Bibel her schaue, wird es enger. Das ist richtig China, oder? Als Beispiel. Und ich höre die Argumente auch immer wieder. Was wollen wir als kleine Schweiz da weltweit bewegen, oder? Wenn man aber den Kopf anschaut, dann sieht es schon nicht mehr so gut aus mit dieser Argumentation, wie wir sind. Wirklich ein Land, das auf grossem Fuß lebt. Und wir wissen, das Budget, das CO2-Budget haben wir im April, Mai aufgebraucht. Oder wir brauchen 3 Flächen der Schweiz, dass man in etwa von unserem CO2-Verbrauch, dass das wieder aufgeht. Also wir wissen eigentlich, es wird immer schwieriger, dass wir von uns Menschen aus das Problem in den Griff bekommen. Also was heisst das, wenn wir jetzt so weiterleben? Das heisst, die Angst wird zunehmen. Immer mehr Leute merken, es gibt Druck. Ich habe Angst, bedenken, dass wir in eine Ökodiktatur hineingehen. Dann sind wir dort. Mit Recht die sagen, Ökosozialismus will ich nicht. Ich will liberal, wirtschaftlich, mit Innovationen, da sehe ich die Zukunft. Aber wenn wir da noch lange warten, laufen wir gewaltig Gefahr in die Ökodiktatur. Wenn man die Bibel wieder her schaut, irgendwann mal spürt man, dass nur noch wenige über uns alle entscheiden und uns total überwachen können. Das kann ich auch von der Bibel her. Und wenn ich so schaue, wie es im Digitalbereich läuft, dann muss ich sagen, ja, dann geht die Meinung schon auch ein bisschen in diese Richtung. Aber wir als Christen, wenn wir wirklich auf uns schauen, das halbvolle Glas schauen, nicht das halbleere, das Beste aus der Situation machen, es muss für uns Sinn machen, es muss für uns stimmen. Unsere Lebenseinstellung, unsere Lebensphilosophie stimmt, ich kann das verantworten mit meinem Glauben und dann auch daran denken, wir haben als Christen einen Auftrag. Die frohe Botschaft weitergeben, Evangelisation. Und man weiss auch wieder in der Offenbarung, in der Bibel, bevor es ganz schwierig wird, gibt es eine gewaltige Erweckung. Und ich frage, was muss dann passieren, dass es eine Erweckung gibt? Dass sind wir Christen, vor allem auch die Jugend, gefordert, sagen, was ist die frohe Botschaft? Wir müssen nicht Angst haben, es wird ja gut, oder? Und das weiss die Welt nicht aus, dass es nachher wieder gut ist. Und das ist einfach das, was ich jedem weitergeben will. Auch bezüglich, ich bin letztens verschrocken, ein Junge hat gesagt, ich weiss, ein Christ hat gesagt, ich weiss nicht wegen Kindern und so weiter. Wie das Beste für, aus der Situation, sinnvolle Sachen, Familie gründen, Kinder, mit denen einen Weg mit Gott gehen, wir wissen ja, wir sehen uns ja alle wieder im Himmel. Und auf meinen Vater, wo ich gesagt habe, ich weiss, ich sehe ihn im Himmel. Er ist lang, hat er nichts wissen wollen. Und ein halbes Jahr, bevor er gestorben ist, habe ich mit unserem Hauptpastor ein Übergabegebet gemacht mit meinem Vater. Das ist eine unglaubliche Befreiung. Unabhängig, was, wie es jetzt weiterläuft auf dieser Welt. Und das ist die gewaltige Hoffnung, die wir haben. Und den Auftrag nicht vergessen, den wir haben im Ganzen. Und das ist eigentlich mein Schlusswort. Danke.
Danke vielmals.